Antje, Telefon.
Ja, ich gehe ran. Hallo?
Hallo, Antje. Hallo, Thilo. Was ist euer liebster Horrorfilm?
Oh, pff.
Das weiß ich jetzt auch gar
das
nicht.
Das weiß ich so nicht.
Oh, ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein?
Vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen.
Na dann, hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet.
Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eine Stunde Horror hier aus dem zum einen schönen Hamburg. Und ich weiß nicht, wie schön ist es gerade in Köln?
Total schön, es ist wirklich die Sonne am Schein. Ich weiß aber nicht, wie warm es draußen ist.
Und was machen wir? Wir sitzen drin in unserer Bude, ich vor meiner Filmsammlung. Und du, ich glaube, es ist immer dein Arbeitszimmer, von wo du aufnimmst, oder?
Ja, ich sitze hier vorm Rechner, der damals wegen Kinderzimmerbedarf ins Schlafzimmer umgebaut wurde. Ich habe also Schlafzimmer und Arbeitszimmer, soll man ja nicht machen.
Nee, um Gottes Willen, du machst es ja komplett falsch. Was machst du denn bloß?
Aber der Rechner ist auch meistens eigentlich aus.
Okay, na gut.
Ja.
Ja, wie gesagt, ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer und habe nebenbei den Hund bei mir liegen. Ich bin sehr gespannt, wann deine Katze zu dir kommt, weil irgendwie scheinen unsere beiden Tiere immer sehr interessiert zu sein, wenn wir Podcasts aufnehmen.
Katze, dieses Mal ausgesperrt, ganz weit hinten im Wohnzimmer, müsste gut gehen. Die sind satt und haben zu trinken und Katzenklo. Also denen mangelt es an gar nichts und sie haben das beste Zimmer in der Wohnung jetzt für sich. Sollte jetzt wohl keine Klagen kommen.
Also das hoffe ich aber auch. Wir reden heute über den Monat März, beziehungsweise so ein bisschen über den April, weil im April ein Film startet, der uns wärmstens ans Herz gelegt wurde. Über den sprechen wir dann ganz zum Schluss. Außerdem haben wir über eine Wiederaufführung zu reden, die jetzt tatsächlich schon durch ist, aber es ist auch angekündigt, dass der Film demnächst restauriert und erstmals, glaube ich, auch auf Blu-ray in Deutschland erscheinen soll. Deshalb reden wir da auch noch drüber. Und über zwei Neustarts, die jetzt gegen Ende März ins Kino gekommen sind. Einen davon habe nur ich gesehen und deshalb fangen wir mit dem auch einfach mal an, weil dann bin ich mit dem Monologisieren für diese Ausgabe fertig. Ich rede nämlich von The Woman in the Yard.
When the sun is bright. And the wind is still. She comes to you like a sudden chill. Draped in black, from head to toe. How she got there, you'll never know.
Das ist tatsächlich die neue Produktion aus dem Hause Blumhouse und irgendwie scheint es ja aktuell so zu sein, es gibt das Blumhouse-Studio und diesen, ich sag mal, leicht verdaulichen, schnelllebigen Mainstream-Horror auf der einen Seite, für den dann auch Blumhouse so ein bisschen stellvertretend steht und es gibt auf der anderen Seite A24 und diesen ganzen Elevated-Horror. Und wenn man halt hört, da kommt ein Film bei Blumhouse raus, ja, dann denkt man, das ist die erste Kategorie. Spannenderweise ist The Woman in the Yard allerdings die meiste Zeit über ein Film, bei dem man jetzt denken würde, wenn da A24 davor stehen würde, dann würde das irgendwie besser passen. Was haben wir? Wir haben eine sehr simple Grundidee. Eine alleinerziehende Mutter, die nach dem Unfalltod ihres Mannes mit ihren beiden Kindern, einem Sohn und einer etwas jüngeren Tochter, allein auf einem oder in einem abgelegenen Haus lebt, wird plötzlich damit konfrontiert, dass im Garten bei hellichtem Sonnenschein eine dunkel verhüllte Frau sitzt. Und auch nach mehrmaliger Aufforderung, doch bitte das Grundstück zu verlassen, bleibt sie da einfach sitzen und macht aber auch die meiste Zeit über nichts. Sie sagt einmal ganz am Anfang, heute ist der Tag, aber dann sitzt sie in erster Linie einfach nur da, kommt alle paar Stunden einen Tick näher ans Haus ran und wir beobachten halt die ganze Zeit, dass oder die Familie, die drei Leute innerhalb des Hauses, die sich abschotten, aber nach und nach immer nervöser werden, weil sie eben nicht wissen, was es damit auf sich hat. Wir erfahren, die Familie ist sehr dysfunktional. Die Mutter leidet eben sehr stark an dem leidet sehr stark unter dem Tod ihres Mannes, ist schwer depressiv Und das führt dann eben auch zu Spannungen mit ihren Kindern. Und das Ganze hat natürlich irgendwie schon auch etwas mit der Frau im Garten zu tun. Das erfahren wir dann so nach und nach. Und was soll ich sagen? Ich war extrem überrascht von diesem Film, weil ich eben dachte, okay, das auch wie der Trailer es suggeriert hat, das ist schon eher der leicht verdauliche Horror. Und dann ist aber relativ schnell klar geworden, ah, okay, das ist dann doch eher eine Metapher. Und es geht hier sehr stark um Traumaverarbeitung. Die Frau im Garten steht für etwas sehr Dramatisches, was der Film auch zumindest für sein Genre und auch dann dadurch, dass er eben bei Blumhouse erscheint, überraschend konsequent auflöst, soweit es eben geht. Und ich war wirklich sehr angetan davon, auch davon, dass es endlich mal wieder ein Horrorfilm ist, der komplett im Hellen spielt. Der letzte Film, an den ich mich in dieser Art erinnere, war Midsommar. Und das einzige Problem an dem Film ist meiner Ansicht nach, dass es dann doch gerade im Mittelteil Momente gibt, in denen man das Gefühl hat, ah, der Regisseur, das ist Jaume Coyel Serra, der unter anderem auch The Orphan gemacht hat oder House of Wax, also dann schon Horror-Experte auch ist. Und man hat das Gefühl, zwischendurch erinnert er sich immer mal wieder daran, ach, okay, ja, doch, mein Film kommt ja doch bei Blumhouse raus, also brauche ich im Mittelteil schon so ein bisschen Hysterie, ich brauche so 2, 3 recht plakative Jumpscares, ohne die der Film im Vorfeld aber auskommt, was auch sehr angenehm ist. Und deshalb hat er in der Mitte halt so einen Hänger, weil er da recht konventionell wird. Gegen Ende hin rappelt er sich dann aber nochmal und ist dann, wie gesagt, überraschend konsequent in seiner Ausführung. Und deshalb bleibt am Ende für mich ein guter bis sehr guter Eindruck durch den starken Auftakt, durch das wirklich immer noch gute Ende. Und die 20 Minuten im Mittelteil von insgesamt 90, also der geht auch gut durch, die kann man verschmerzen. Ich bezweifle tatsächlich so ein bisschen, dass der Film sein Publikum so gesehen überzeugt, weil wenn man nach dem Trailer geht und dann in diesen Film geht, kann man schon enttäuscht werden, wie ruhig der ist und wie, ja, metaphorisch er ist. Ist, wie gesagt, würde den Film nicht als Crowdpleaser bezeichnen und auch nicht irgendwie jetzt sagen, das ist der neue Schocker, den sich Jugendliche anschauen sollten und so. Überhaupt nicht. Die werden da mit Themen konfrontiert, mit denen sie wahrscheinlich im Vorfeld noch nie konfrontiert wurden. Und ich finde, es ist ein sehr spannendes Experiment, hat Schwächen, aber auch aufgrund der sehr stilsicheren Inszenierung würde ich den auf jeden Fall empfehlen wollen.
Hört sich ja an, als wenn Blumhouse dann doch mal wieder ein bisschen vorpreschen möchte und aus dem Einheitsbrei ausbrechen, ne?
Ja, eben. Und das passiert ja auch immer mal wieder. Also ich verstehe schon, dass man sich irgendwann in der Bubble dazu geeinigt oder darauf geeinigt hat, so, wenn Blumhouse läuft, dann wissen wir, was einen erwartet. Aber die brechen ja immer mal wieder aus. Und man muss ja bedenken, dass auch sowas wie Get Out beispielsweise bei Blumhouse erschienen ist. Und ja, die haben in erster Linie reißerischen, kostengünstig produzierten Horror. Gleichzeitig mag ich Blumhouse aber auch allein für die Philosophie zu sagen, wir geben vor allem jungen FilmemacherInnen eine Chance, geben denen ein gewisses Budget, die können sich austoben, weil das nie die allerhöchsten Budgets sind bei Horrorfilmen und die dann sich meistens doch auch wieder einspielen. Ich mag die ganze Philosophie hinter Blumhouse. Ja, nicht alle Filme von denen sind super. Wir haben letztes Jahr ja immer gerne mal diesen, wie hieß der Film mit dem Pool?
Ja, Night Swim.
Ja. Night Swim, den haben wir ja immer gerne mal rangezogen als Beispiel für, war jetzt nicht so gut in diesem Jahr.
Ja.
Aber wie gesagt, dann kommt eben doch alle paar Filme mal ein Get Out. Und mit dem würde ich Woman in the Yard jetzt auf gar keinen Fall vergleichen, aber wirklich unter den Film, wo man sagt, dass da Blumhouse davor steht, ist doch überraschend.
Das sehe ich auch so. Das Ding ist nur, dass ich das Gefühl hatte, diese Experimente sind doch rar geworden die letzte Zeit und dass die eher am Anfang stehen, wo es noch
leider schon
so ein bisschen hin und her gependelt wurde und jetzt zuletzt immer nur noch dieser generische Kram kam, wobei das mag auch eine sehr subjektive Sicht sein. Aber ich meine, wir fanden den Wolfman ja auch besser als die meisten. Ich finde, der ist auch sehr eigensinnig. Sehr beschränkt im Budget natürlich, das sieht man dem Film an, aber es ist nicht nur schlecht. Und ja, mal gucken, was dann wieder kommt. Also ich finde dieses Ping-Pong gut. Ein so ein Dingen, was total Standard ist und dann wieder ein Experiment. Die Experimente dürfen sich gerne wieder häufen, weil anfangs konnte ich mit dieser Kritik an Blumhouse gar nicht so viel anfangen. Ich dachte, wieso, da gab es auch immer Jute dabei. Und so die letzte Zeit dachte ich, naja, vielleicht haben die Leute doch recht. Es wird jetzt doch ein bisschen lame. Dieses Imaginary war ja auch grauenhaft.
Ja, stimmt. Imaginary, ja, den fand ich ja noch deutlich schlimmer als Night Swim. Aber welchen Film sie zum Beispiel auch im Portfolio hatten, war letztes Jahr Speak No Evil. Den würde ich jetzt auch nicht unbedingt zu dem...
Aber auch nur ein Remake halt, ne? Keine originelle neue Idee irgendwie. Wie sie es ja dann doch oft versuchen, selbst und wenn es nur ein Swimmingpool ist, der Amok läuft, dann ist es ja wenigstens dann doch noch eine eigene Idee gewesen.
Ja, ich klicke mich gerade so ein bisschen durch die letzten Produktionen von denen. Welcher mir wirklich gut gefallen hat, war The Black Phone. Den habe ich wirklich genossen.
Der finde ich auch merkwürdig inhaltslos, Black Phone. Typ sitzt im Keller, Telefon klingelt. Ja.
Die haben halt das große Problem bei dem Film gehabt, dass sie einfach den Twist schon im Vorfeld verraten haben.
Ja.
Ansonsten haben sie natürlich viele Franchises mit den Halloween-Filmen, mit den Purge-Filmen, mit den Insidious-Filmen, die ja leider auch immer schlechter wurden. Mhm. Wenn ich aber so sehe, was ich nicht wusste, ich weiß nicht, hast du jemals das Belko-Experiment gesehen?
Nee. Ich kenn's doch nicht mal vom Namen her.
Der bricht da auch so komplett raus. Das ist, musst du dir vorstellen, Stromberg und alles eskaliert. Also wirklich richtig derbe und auch richtig blutig. Sie hatten eine Zeit lang natürlich die Paranormal Activity-Filme. Sie hatten die Ouija-Filme. Ich komme dann ja immer mit meinem Argument, ja, aber sie haben ja zum Beispiel auch Whiplash inszeniert. Oder Black Klansman, das sind natürlich so ganz
andere Filme.
Aber
ist alles lange her, primär so von den letzten anderthalb Jahren eher so. Ne?
Ja, da hast du leider recht. Also so viel findet man da leider nicht in den letzten Jahren. Unsichtbare und The Hand vielleicht noch, aber das war 2020.
Auch schon was her. Das war Unsichtbare, weiß ich noch, war der letzte Kinofilm vor Corona, den ich im Kino gesehen habe.
Ja, genau. Und du hast völlig recht. Also zuletzt The Woman in the Yard, ich hoffe sehr, dass das vielleicht irgendwie noch ausbricht oder dass es jetzt so der Aufbruch ist quasi. Es startet ja jetzt demnächst auch noch der Film Drop, Tödliches Date. Das ist von dem Regisseur von Happy Death Day zum Beispiel. Mhm. Oder auch Freaky, also Christopher Landon. Und da geht es wohl um ein außer Kontrolle geratenes Date, wie der Titel schon sagt.
Aha.
Und soll jetzt auch demnächst irgendwie starten. Ich weiß gar nicht, am 17. April hat er seinen Starttag, parallel zu Blood and Cinders und eine Woche vor Until Dawn. Also da kommt jetzt irgendwie auch schon wieder so alles kurz nacheinander. Aber ja, warten wir mal ab. Vielleicht, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Vielleicht riskieren die jetzt ein bisschen mehr wieder.
Ja, das wäre schön, dass man doch so eine zweite Alternative, vielleicht eine latent flachere Alternative zu A24 hat, dann ist man eigentlich ganz gut bedient genremäßig.
Genau, denn was so ein bisschen spannend ist, ist, dass ja diese Woche noch ein weiterer Film erscheint. Der erscheint auch tatsächlich über A24 und hierzulande bei Universal. Und das Spannende ist ja, dass sowohl Blumhouse A24 nicht grundsätzlich, aber sowohl Woman in the Yard, als auch der Film, über den wir jetzt reden, die sind in Deutschland beide über Universal vertrieben worden. Woman in the Yard über Blumhouse noch dazu und Y2K über A24. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Y2K wäre jetzt eher ein Film, den ich bei Blumhouse verorten würde. It's 1999 and we get in trouble. In a few hours you have an excuse to kiss the girl of your dreams. Open up, take us away. So smooth. Y2K is real. Ja, Y2K versucht so ein bisschen experimentell zu sein zwischen den Zeilen, aber ja, was hast Worum
du denn
geht's
zu dem?
Denn?
Ja, worum geht's?
Du darfst erstmal zusammenfassen, worum es geht.
Ich kann das sogar ganz gut wiedergeben, weil ich habe dieselbe Situation ja tatsächlich erlebt. Eine große Party vor der Jahrtausendwende. Und natürlich gab es dieses Y2K-Problem, dass sich alle fragten, was passiert nach 0 Uhr, wenn die Uhr umgestellt wird auf ein neues Jahrtausend und vorher ja alles so programmiert wurde, dass es nur bis 1999 ging. Und eben 23:59 und 59. So richtig Panik hatte man aber nicht davor, muss ich sagen. Also ich dachte...
Nein.
Also es war ein Gedanke, ja, aber es war nicht so, dass ich jetzt über die Maßen darüber nachgedacht hätte. Ich finde das aber als Idee super geil für einen Film. Insofern erstmal fast schon verwunderlich, dass es das nicht schon gab. Was passiert nach 0 Uhr im Silvesternacht 2000? Und dieser Film zeigt halt, was dann alles schiefgehen kann, wenn die Maschinen tatsächlich durchticken und es ist so ein bisschen Terminator im Mikrokosmos-Bereich. Nicht storytechnisch. Storytechnisch ist, glaube ich, die ganze Welt dann plötzlich wird terrorisiert von so Maschinenwesen. Aber ja, sehen tun wir jetzt nur wenig davon. Also der Film begnügt sich dann in der ersten halben Stunde ein ganz interessantes Coming-of-Age-Thema aufzumachen und auch die Charaktere ganz gut einzuführen. Also ich mochte die erste halbe Stunde eigentlich ganz gerne und dachte mir so, oh, okay, das ist doch irgendwie süß, ist doch irgendwie sympathisch. Also ich finde zwar Partys in Filmen allgemein fast immer, wie soll ich sagen, minderwertig ist der falsche Begriff, also nicht so ganz ideal inszeniert. Ich finde, eine Party zu inszenieren, die sich anfühlt wie eine Party, ist mit das Schwerste, was es gibt. Wenn man immer sieht, da tanzen irgendwelche rum, die Musik wird wahrscheinlich erst später draufgelegt und ganz klar, eine Party 1999 war auch viel verrauchter, weil alle noch gequalmt haben. Und hier ist alles glasklar und sieht sauber aus, obwohl der Kameramann Bill Pope Matrix gemacht hat und Spider-Man 2 und 3 von Sam Raimi. Also wir haben es eigentlich mit einem hochkarätigen Kameramann zu tun. Aber der Film sieht, finde ich, ich sag's wie es ist, ich finde, er sieht scheiße aus. Er sieht langweilig aus. Die erste halbe Stunde, wie gesagt, mag ich. Und dann, wenn das ganze Theater losgeht, sehen wir eine Industriebrache, Halle, einen Parkplatz und einen Wald und ja klar, wahrscheinlich steckt da nicht viel Geld drin. Ich fand es dann innerlich schwankend und also wenig interessant, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, es ist lustig, wenn dieser Konflikt digital und analog aufgemacht wird. Es gibt auch gute, lustige Szenen, es gibt ein paar schöne Kills. Einer erinnert ganz stark an Hellraiser 3. Also das haben wir schon gesehen zum Teil, aber es ist trotzdem nett und ich finde auch die Creature-Designs sind geil. Ja, und dann manchmal erinnerte mich das an diesen Electric State, diesen neuen, nur dann auch in günstig und Tetsuo für Kinder und ich hatte eine Menge Assoziationen. Ich war auch ehrlich gesagt nie Limp Bizkit-Fan, deswegen holt mich das emotional im letzten Drittel auch nicht so richtig ab. Ja, wie fandst du den denn? Du hast diese Silvesternacht auch erlebt, muss man dazu sagen.
Ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen, das ist 25 Jahre her.
Da warst du wahrscheinlich bei deinen Eltern und die haben dann gesagt, du darfst heute mal aufbleiben. Ich sinniere jetzt, denn heute ist ein ganz besonderes Silvester.
Genau, ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr daran erinnern. Einmal kurz, um deine Mutmaßung zu bestätigen, das Budget des Films lag bei 15 Millionen, also der war wirklich nicht so teuer. Mhm. Ich finde selbst 15, muss ich sagen, ich finde selbst 15 klingt ein bisschen viel dafür, wie der Film aussieht.
Ja,
der
ehrlich hat ja gesagt, hätte ich 5 erwartet.
Ja, ich kann mir vorstellen, die ganzen außer Rand und Band geratenen Killermaschinen, die sind ja zu weiten Teilen handgemacht. Das sind ja keine animierten. Ich könnte mir vorstellen, dass da viel Geld reingeflossen ist.
Die sehen auch cool aus.
Muss ich auch sagen. Und ich bin tatsächlich bei dir. Ich fand auch die erste halbe Stunde mit einschließlich der Eskalation auf der Party, die fand ich auch wirklich sehr gelungen.
Aha.
Und jetzt kommt aber noch hinzu, und ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ich habe dir ja gesagt, so jetzt April startet der Film und den müssen wir auch noch mit reinnehmen, weil Horror. Und ich habe diesen Film halt geguckt mit gar keinem Wissen. Und ich meine wirklich gar kein Wissen. Das heißt, ich wusste noch nicht mal, welches Genre das ist. Ich habe dir also gesagt, dass wir Y2K gucken müssen, nachdem ich den gesehen habe. Ich wusste nicht, was das für ein Film ist. Und dann geht er los und ich dachte, okay, das könnte jetzt so in Richtung Mid-90s gehen, nur eben End-90s, wenn man so will. Oder meinetwegen auch Booksmart oder diese ganzen Period-Pieces, die es ja gab, so 80er, 90er, jetzt sind eben die 2000er dran. Und als der dann eskaliert ist nach ungefähr 20 Minuten, das war für mich schon wirklich fast, also so fühlt sich ein Mindfuck an. Wenn du überhaupt nicht weißt, dass du da gerade in einer Splatter-Komödie sitzt, die ja auch so Horror-Anleihen hat.
Ja.
Das war eine Erfahrung. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Ist natürlich schade, jetzt zu sagen, das empfehle ich euch da draußen, weil ihr ja jetzt wisst, worum es geht. Und der Trailer hat ja auch gar keinen Hehl draus gemacht. Ich hätte ja nur den Trailer gucken müssen und hätte gewusst, worauf ich mich einlasse. Habe ich aber nun mal einfach nicht. Und deshalb war das auf jeden Fall eine Erfahrung und hat auch Spaß gemacht. Ich bin aber bei dir. Danach wird es wirklich lahm. Und das Problem ist einfach, der Film hat seinen Höhepunkt auf dieser Party.
Ja.
Wenn
ja.
plötzlich alles eskaliert und diese Party, ja, ich finde auch, die ist jetzt nicht sonderlich spannend inszeniert, aber die Eskalation und die Attacken der Killermaschinen, die fand ich wirklich unterhaltsam und kam auch so komplett eben aus dem Nichts und war wirklich brutal. Und da muss ich sagen, da hatte ich meinen Spaß. Danach wird zum einen eine der interessantesten und witzigsten Figuren aus dem Film gekickt.
Exakt, das habe ich auch nicht verstanden. Er war der Beste. Und
er war wirklich der Beste und ich habe es überhaupt nicht verstanden, dass man sagt, so, wir opfern ihn jetzt einem
ganz
dann doch
Kill.
Auch noch. Genau, es gibt ja nochmal einen Kill von einer Nebenfigur, der ist wirklich amüsant, aber auch da hat man das Gefühl, eben was, ja, die opfern ihre Leute für halt den schnellen und dann noch nicht mal funktionierenden Gag. Und man denkt sich, aber warum lasst ihr denn nicht ausgerechnet die Figuren drin? Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und dann wird viel durch den Wald gegangen. Und dann kommt irgendwann, da muss ich wieder sagen, die ganze Sache mit Fred Durst fand ich deshalb tatsächlich, ich bin überhaupt kein Limp Bizkit-Fan und auch nicht gewesen. Aber was ich halt so mochte, war, dass er sich so angenehm wenig ernst genommen hat. Und
ja, klar.
Wie man halt die ganze Zeit das so inszeniert hat, dass Limp Bizkit zum damaligen Zeitpunkt das Größte überhaupt war,
fand ich
wirklich charmant. Aber unterm Strich bleibt da super viel Potenzial liegen, leider.
Ich finde es dann auch, gerade weil du sagst, weil die sympathischste Hauptfigur dann so geopfert wird, glaube ich dem Film diese übertriebenen Emo-Gespräche am Ende nicht. Dieses endlose, ach ja, und mein Freund und ich vermisse ihn und so. Ja, dann denke ich so, ja, ihr habt ihn für einen billigen Gag sterben lassen und jetzt soll ich hier flennen. Also das ist mir dann alles, da gehe ich nicht mehr mit emotional. Und das nervt mich dann eher, dieses übertriebene Weinerliche, was dann in der zweiten Hälfte oft vorkommt. Und die Liebesgeschichte finde ich auch mit, wie heißt sie, Rachel Zegler? Ja, ne?
Ja, genau.
Die finde ich eigentlich ganz gut. Ich mochte sie auch als Schneewittchen, ganz klar. Super Besetzung. Eigenes Thema, wissen wir. Egal, das wird alles so, das ist alles langweilig gedreht, langweilig inszeniert. Und ich kann auch nicht mehr, wenn die Apokalypse losbricht in Filmen, dieses, wir gehen durch den Wald und dann kommt die erste Überlebenskolonie. Dieses Klischee kann ich auch nicht mehr ertragen. Und dann ist da natürlich der Dreadlock-Typ aus der VHS-Videothek. Och, und der wird dann auch gekillt. Also, zweite Hälfte. Leider wirklich ganz mau, wo man gar nicht mehr mitgeht. Und ich sehe es auch so bis zur Party. Interessanterweise, und das würde ich in diesem Fall gar nicht als so großen Pluspunkt sehen, fühlt sich der Film wirklich an wie so ein Videothekenfilm von 1989, den man mal so mitgenommen hat. Und meinetwegen wie Lisa der helle Wahnsinn, den ich super finde, aber mir fällt gerade kein besserer Vergleich ein. Vielleicht so Sachen wie Robodog oder irgendwie sowas, man so weggeglotzt hat. So fühlt er sich irgendwie an. Und also komischerweise erinnert er mich gar nicht so sehr an 90er, sondern mehr wirklich ja an so ein Standardding aus den 80ern. Das ist gar nicht beabsichtigt, glaube ich, von dem Film. Aber genau dieses Niveau, das fährt er auf und das schafft er auch umzusetzen. Aber das würde ich in dem Fall jetzt nicht als Kompliment sehen. Weil wir haben 2025 und wir haben echt andere B-Movies gesehen, die wahrscheinlich noch billiger waren als 15 Millionen und die einfach besser waren.
Ja. Ja, bin ich völlig bei dir. Und tu dir jetzt mal einen Gefallen, weil du hast es gerade schon kurz gedroppt. Und ich hatte das Gefühl, du wolltest schon gerne über Schneewittchen sprechen. Kannst auch gerne gleich erklären, warum. Ich hatte so ein bisschen die Angst, dass man uns Schneewittchen um die Ohren haut, wenn wir in einem Horrorfilm-Podcast über Schneewittchen sprechen. Aber ich weiß ja schon, dass an dieser Stelle das ein oder andere Mal auch viel das Schneewittchen, zumindest das Original, also das Zeichentrick-Original von Disney, dass das durchaus seine gruseligen Momente hat. Und wir können ja einmal nur ganz schnell abhandeln, inwiefern denn jetzt das Original-Remake, das Realfilm-Remake, inwiefern dieser Film es schafft, in den entscheidenden Momenten die Gruselatmosphäre des Originals aufzugreifen. Das, da wüsste ich gerne genau. Von dir, wie hast du es gesehen?
Das wäre nämlich auch mein Ansatz und meine Idee, hier darüber zu sprechen, war eher, weil ich dachte, es gibt zu wenig adäquate Horrorfilme, die wir zum Thema haben diesen Monat. Und das wäre für mich eine Notlösung gewesen. Und als Fortsetzung dazu, dass wir den Film hier schon mal besprochen haben, nämlich als Horror für Kinder. Da dachte ich, als ich den damals, damit meine ich vor 2 Jahren, nochmal geguckt habe, ist mir erst das aufgefallen, dass der so wahnsinnig viel creepige Momente hat und insgesamt ja auch so surreal ist mit den Zwergen, das Ambiente. Das kann man auch tatsächlich als Erwachsener eher, vielleicht noch als Kind, so ein bisschen als latenten Horrorfilm betrachten. Allein wenn du diese Vergleiche siehst, so Tanz der Teufel 2 und dieser Horrorwald, da gibt es ja so viele moderne Horrorfilme, an die einen diese alten Frankenstein. Ich finde, dass wenn die böse Stiefmutter in den Keller geht und sich dieses Gebräu macht. Ich rede jetzt nur von dem alten Film von 37. Das ist original wie so ein Hammer-Film. Ja, Frankenstein mit Peter Cushing. Also ich rede jetzt von Farbe, ich rede nicht von Boris Karloff. Da hat man das Gefühl, dass die Hammer-Filme sich da bedient haben. Egal, und deswegen dachte ich, könnte man das mal vergleichen. Jetzt tut es mir schon fast leid, wenn ich sehe, dass der neue Schneewittchen eine 1,5 Benotung hat auf IMDb. Also ich fand ihn auch unterm Strich scheiße, aber ehrlich gesagt, das ist auch wieder Unsinn. Das ist dann so eine Hate-Kampagne von irgendwelchen Trotteln, die den Film runtervoten wollen, weil der Film hat auch schöne Momente, der neue. Ich finde trotzdem komisch, dass der alte Wald, Gruselwald, gruseliger ist als im neuen, wenn wir jetzt mal nur die Horror-Momente benutzen wollen. Und ich finde auch die Hexe gruseliger und den Gruselkeller. Und es wundert mich auf allen Ebenen, dass dann so viel abgeschwächt wird und so viel langweiliger erzählt wird, wo wir doch schon so viel Horror die letzten Jahre gehabt haben. Das Ende, auch völlig lame im neuen Schneewittchen, dieser Showdown da an der Klippe mit den Zwergen und die Hexe fliegt runter und so. Alles langweiliger und uninteressanter und glatter, was jetzt nicht neu ist. Wir hatten das Thema Disney Remakes ja schon. Aber das war doch tatsächlich an manchen Stellen sehr überraschend zahnlos. Wenn auch einige Szenen gelungen sind. Ich mochte, wenn die Hexe in den Keller geht und sich so verwandelt. Und ich mochte auch viele Szenen so um die Zwergenhütte drumherum und diese Hi-Ho-Hi-Ho-Szene, die so ein bisschen an Indiana Jones und der Tempel des Todes erinnert, wie die aus dem Bergwerk kommt, die fand ich auch schön. Ich fand die Zwerge gut animiert. Ich weiß jetzt gar nicht, die Zwerge waren ursprünglich gedacht als original normal gewachsene Menschen und das wurde dann verworfen oder wie war das genau?
Das ist wohl tatsächlich nicht ganz klar. Also das kommt komplett auf die Quelle an, was da jetzt war und was nicht. Es gab auf jeden Fall eine Sache, da wurde ein Foto geteilt oder veröffentlicht von der Diebesbande, die im Wald lebt.
Ja, das Foto kenne ich.
Genau, und da hat sich wohl verbreitet, dass das die Zwerge sein sollen. Aha. Ist aber natürlich völliger Bullshit. Aha. Aber es gibt auch Quellen, wo es dann heißt, ursprünglich waren tatsächlich mal für die Zwerge kleinwüchsige DarstellerInnen angedacht. Aber es gibt auch Quellen, die sagen, es war nie so. Also keine Ahnung. Das Einzige, was wirklich klar ist, ist, dass dieses Foto niemals die Zwergengruppe gezeigt hat, sondern immer die Diebesbande.
Also wieder so eine Hysterie um der Hysterie willen.
Ja.
Na gut. Genau. Ich fand die Zwerge gut animiert. Ich habe im Kino gesessen und gedacht, so, okay, da verstehe ich den Konflikt nicht, aber ich wusste es bis jetzt auch nicht so ganz genau und dachte mir, wieso? Das ist doch, genau so muss es doch sein. Das kann doch kein Kompromiss sein. Die Zwerge sehen aus wie in dem alten Film.
Ja.
Und da kann man jetzt viel auseinandernehmen. Ich mochte es immer, wenn echte Sets zu sehen waren, die so aussehen wie in alten Defa-Filmen. Das singende, klingende Bäumchen und so, diese bewusst künstlichen Kulissen und so. Und da hat der Film ein paar Einstellungen, die mir total gut gefallen haben. Ja, ich weiß nicht, man kann, die Hautfarbe wird ignoriert. Das ganze Thema wird einfach ignoriert. Dieses Zitat aus dem Märchen wird nicht gebracht und insofern funktioniert das dann auch. Sieht sie halt anders aus.
Sie sagen ja, Schneewittchen ist in einer stürmischen, verschneiten Nacht zur Welt gekommen und deshalb hat man sie Snow White genannt. Also das ist ja da die Begründung.
Ach so, ja gut.
Und Und ich muss auch sagen, ich bin mit dem Film mittlerweile fein. Ich habe den im Pressescreening gesehen und bin da raus und hatte auch viel rumzumäkeln so. An den Stil habe ich mich relativ schnell gewöhnen können. Da ist so ein bisschen das, falls du dich erinnerst, wir waren bei Kino Plus, als es um den neuen Paul W.S. Anderson Film ging. Wie hieß er denn noch? In the Lost Land. Lost da habe ich ja auch irgendwann gesagt, der Film ist hässlich, aber ich konnte mich irgendwann mit dem Look arrangieren, weil der ja gar nichts Echtes mehr hat. Und das konnte ich irgendwann halt schlucken. Und dann ist das für mich auch angenehmer zu sagen, so, ich schluck das jetzt, als wenn ich mich da 1,5 Stunden aufrege. Das muss ja jetzt auch nicht sein. Und bei Schneewittchen war es dann irgendwann auch so, dass ich gesagt habe, komm, der sieht künstlich aus. Ich finde, was ich sehr mag, ist, dass der endlich mal wieder so ein bisschen bunt ist. Also was man ja zuletzt, wenn man sich so anschaut, zum Beispiel Snow White and the Huntsman, das war ja so ein matschiges Grau in Grau. Da ist ja, ich habe das Gefühl, wir befinden uns aktuell in so einer Blockbuster-Phase, in der möglichst viel Farbe aus den Filmen rausgedreht wird. Und das finde ich so schade. Und da war Schneewittchen endlich mal wieder so was Buntes und so was Farbenfrohes. Und das hat mir dann wiederum auch vom Look her gefallen. Ich bin aber bei dir, der ist schon sehr ecken- und kantenfrei. Also es gab diese Szene da im Wald, die war ganz, ganz kurz, so nach dem Motto, man will auf gar keinen Fall die Kinder, die vor der Leinwand sitzen, verschrecken. Und ich fand auch leider, dass die böse Königin als Gruselhexe nicht so gruselig aussieht wie im Zeichentrickfilm. Und man hat generell viel der Spannungsmomente aus dem Film rausgezogen. Deshalb würde ich mal sagen, um wieder mal den Kreis zu schließen zu meiner Disneyland-Liebe, würde man eine Attraktion, einen Dark Ride nach dem Realfilm-Remake von Schneewittchen kreieren, dann gäbe es keine weinenden Kinder.
Ja, das hatte ich ja hier erzählt. Ich war ja in Disneyland, ich war ja in der Schneewittchenbahn, die sich sagen wir mal, 80% nur auf den Gruselwald bezieht, was mich auch wundert, dieses Konzept, was mir als Erwachsener natürlich total gefallen hat. Und dieses, wo sich der Spiegel umdreht. Meine Tochter hat durchgeheult in der Bahn und ich habe sie nur beruhigt, bei gleichzeitiger Begeisterung darüber. Aber, also, ich bin ja auch Gal Gadot und Wonder Woman Fan, ne? Ist klar. Und dass jetzt Gal Gadot neidisch auf Schneewittchen ist, ist für mich dann auch so ein Sorry-Twist, der sich nicht so ganz erfüllt. Aber gut, das ist ein Märchen und ich habe mich nur gewundert. Was ich am wenigsten mochte, ist dieser Marktplatz. Tut mir leid, die Leute, die da sind, das ist dann so zusammengekasselt. Das ergibt für mich kein Mittelalter, meinetwegen.
Ja.
Kassel 1380 oder wann auch immer das dann spielen mag. Und dann ist das auch noch so sauber und so leer alles. Und ich habe auch das Gefühl, dass in dem Dorf vor dem Schloss 20 Leute wohnen. Die aber alle bei Deiters in Köln im Karnevalsladen ausgestattet wurden. Und also das ist schrecklich. Und dieser Showdown da auf der Brücke und sie vor dem Spiegel, die versteinert, alles leider scheiße. Alle Höhepunkte oder sagen wir mal Sachen, die ich mochte, waren dann tendenziell viel eher in der ersten Hälfte, wo ich auch wirklich noch ganz angenehm durch den Film kam. Aber die zweite Hälfte ist für mich auch nicht klar ersichtlich, warum das dann so gemacht wird, so low. Naja.
Ja.
Hör mal, ist auch egal. Naja. Für mich hängt nichts an Schneewittchen. Ich fand es nur interessant, weil wir den alten Film mal hatten und dann den Kontrast mal einmal zu sehen. Aber haben wir da jetzt mal drüber gelabert. Und wenn ihr mit euren Kindern da reingehen wollt und die Kinder sind 5 Jahre alt, dann besteht keine Gefahr, dass die Kinder Albträume kriegen.
Das glaube ich auch, auf jeden Fall.
Ja.
Albträume kriegen hätte ich mir gewünscht von dem nächsten Film, über den wir sprechen. Der ist noch nicht gestartet. Er startet, lasst mich nach kurz gucken, am 17. April. Das ist zumindest der aktuelle Zeitpunkt oder der aktuelle Stand. Wir nehmen Ende März auf. Vielleicht ändert sich daran noch was. Das sage ich deshalb, weil der Film schon einmal verschoben wurde. Also eigentlich sollte der im März starten. Dann hätten wir auch im März über ihn gesprochen. Jetzt eben, wie gesagt, 17. April. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre nicht darauf gekommen, den Film hier im Podcast zu besprechen. Wovon reden wir? Wir reden von Xoftex.
Meine Güte,
Und es geht darin um einen Jungen, beziehungsweise es geht eigentlich um zwei Brüder, aber einer der Jungen steht dann am Ende eher im Fokus, die in einem Geflüchtetenlager in Griechenland leben und da auch schon sehr, sehr lange sind. Die beiden haben palästinensisch-syrische Wurzeln und warten darauf, dass entschieden wird, ob sie jetzt Asyl bekommen oder nicht. Und die beiden müssen sich ja irgendwie die Zeit vertreiben in diesem Flüchtlingslager. Und deshalb schreiben sie kurze Theaterstücke, die sie auch immer wieder aufnehmen, die sie auch mit anderen Leuten, die da vor Ort sind, gemeinsam machen, unter anderem auch einen Zombie-Film. Und was die beiden aber natürlich wollen, sie wollen raus aus dem Geflüchtetenlager, aber sie wollen in erster Linie nach Schweden. Und das ist so die Handlung. Und dann wird es zeitweise sehr fantastisch überhöht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat sich dieser Film, der auch viel so in Traumlogik und Traumvisualität abdriftet, nicht so ganz erschlossen. Ich habe leider nicht wirklich verstanden, was der Film von mir will, außer dass er einen guten beklemmenden Eindruck, glaube ich, bietet dafür, wie man als Geflüchteter in so einem Flüchtlingslager ausharren muss, wie zermürbend das ist. Aber ich sag ganz ehrlich, mich hat er gar nicht erreicht. Mich hat er komplett außen vor gelassen. Und ich weiß, dass du den, glaube ich, besser fandest, oder?
Also mich hat er emotional auch nicht wirklich komplett mitgenommen. Ich mag aber so viele Ansätze, die in dem Film da angegangen werden. Einfach so das Kino oder die Kunst als das verbindende Element zwischen den Menschen, ähnliche Begeisterung. Es wird einfach gezeigt, dass egal in welchen Situationen wir uns als Menschen befinden können, irgendwie am Ende des Tages doch gleich ticken. Und wenn es Zombie-Filme sind mit einem schönen Splatter-Effekt, was ja das einzige Horrorelement ist in diesem Film, was jetzt irgendwie das rechtfertigen würde, dass wir den besprechen.
Aber ich muss da ganz kurz zu sagen, Er wird tatsächlich auch auf allen möglichen Plattformen wirklich als Horrorfilm auch gelistet. Also es ist jetzt nicht so,
das stimmt, dass nicht
man
so
uns
ganz.
Da in... Ich habe jetzt so zwei, drei Sachen geguckt, zwei, drei Sachen mir angeschaut und wie gesagt, da wird er als sowohl als Horrorfilm, aber natürlich auch als Fantasyfilm, auch als Drama. Ich finde, das ist aber generell bei dem Film, finde ich, sehr schwer einzuordnen. Ich wüsste nicht, wie ich für den Film Werbung machen soll, sage ich ganz ehrlich.
Es ist am ehesten fürs Publikum, was auch ein David Lynch-Film zu schätzen weiß, würde ich sagen. Obwohl die surrealen Momente, ich finde, relativ Baum der Hoffnung. Das ist ja relativ eindeutig zu verstehen, aber das gibt da drin, ist visuell, sieht es auch ganz gut aus. Wir haben ein CinemaScope-Format und es spielt wirklich recht dokumentarisch gedreht in einem Flüchtlingscamp. Wir sehen, wie die Leute unter welchen Umständen, warum sie wie ticken. Und sie sind uns insgesamt sehr nahe. Ja? Also es wird einem da wirklich sozusagen die Angst, sag ich mal in Anführungsstrichen, vom Flüchtling genommen, weil wir sehen eigentlich uns in beschissenen Umständen und in einer totalen Schwebesituation, wo wir nicht wissen, was passiert. Am ehesten erinnert der Film eigentlich an Lohn der Angst mit Yves Montand, wo die erste Hälfte, die erste Stunde nur davon handelt, wie sie in irgendeinem Kaff rumgammeln, bis sie diesen Auftrag kriegen, diese explosiven Giftfässer da rauszufahren. Ich musste die ganze Zeit an Lohn der Angst denken. Und auch hier wollen die ja raus, vertreiben sich ihre Zeit, wie gesagt, mit Kunst, Theaterstücken und Zombie-Film-Inszenierungen. Gleichzeitig erzählt der Film natürlich auch von der Demokratisierung, sag ich mal, des Kinos, in dem du nicht teure 35mm Kameras auffahren musst, um einen Film zu finanzieren, der dann Unsummen verschlingt, sondern das Ganze auch mit dem Handy machen kannst. Also die Liebe zum Kino wird hier auch ausgespielt. Am Ende sehen wir auch, wie es einem gehen kann, wenn man dann plötzlich von anderen Leuten wie ein Alien beäugt wird, obwohl man die ganze Zeit eigentlich durch andere sich gar nicht groß unterscheidet. Das sehen wir dann in Schweden, weil wir haben ja jetzt gerade mit diesen Figuren sozusagen ihren Weg durchschritten, verfolgt und dann kommen so gefühlt so Leute wie bei den Flodders aus dem Tennisheim in ihrem Golf. Mhm. Es ist nicht 1:1 so, aber von der Wirkung. Die uns anschauen von der Leinwand, als wären wir sonst wer. Insofern hat der Film eine Menge schöne Sachen zwischen den Zeilen zu bieten. Aber leider ist er nicht so mitreißend an den Figuren, wie man sich wünschen könnte. So wie du das gesagt hast, sehe ich das auch ähnlich. Sehenswert, ja. Unterm Strich würde ich sagen, ist er dann aber doch irgendwie so. Einfach weil, ja, Film als Katalysator von Frusterfahrungen und auch als Flucht aus der Realität, dass du dich mit Dingen, Projekten befasst, um den Rest, mit dem Rest irgendwie klarzukommen. Also das sind so Sachen, die in dem Film thematisiert werden und sich auch vermitteln. Insofern ist das ein schöner, wahrscheinlich günstig hergestellter Film, der auf jeden Fall das Anschauen wert ist. Das würde ich auf jeden Fall sagen.
Genau, und Regisseur, ich kannte den vorher nicht, Noas Deschel, ein rumänischer Regisseur tatsächlich, ah, okay. Also gar nicht unbedingt aus dem Bereich, aus dem man ihn normaler oder aus dem man jetzt erwarten würde, dass der Film daherkäme vom Land her gesehen. Ich weiß nicht, ob in irgendeiner Form Filme wie Radio Dreams oder Frontier Blues bekannt sind. Das ist auch, sind auch die Drehbuchautoren, die auch gemeinsam mit dem Regisseur an diesen Film mitgewirkt haben. Mir sagt das tatsächlich alles gar nichts. Also für mich ist das alles, ja, blank. Das gilt auch für die Darsteller, die hier mitwirken. Alles komplett blank, aber vielleicht, es ist ja auch wirklich sehr ordentlich inszeniert, das muss man ja auch sagen. Ja. Der Film sieht ja überhaupt nicht billig aus.
Nee, oder so. Überhaupt nicht.
Also das ist ja, ich das find, muss man ja wirklich sagen.
Es wirkt auch total realistisch. Also wir sind da wirklich drin.
Ja, ja.
Und fängt an mit so einer totale, wir haben das Gefühl, es geht hier wie um Waben, um Ameisen und dann tauchen wir ein in die Welt dieser Ameisen und lernen sie kennen und also die Menschheit praktisch aus der Vogelperspektive, so geht es los. Nur reisen wir jetzt nicht nach New York und Brooklyn und sehen irgendwie die Girls aus Sex in the City, sondern die Leute, die versuchen, am anderen Ende der Gesellschaft versuchen, irgendwie durchs Leben zu kommen und nicht total abzukacken. Also, ja.
Ja, ich habe leider nichts zum Budget gefunden. Das hätte mich interessiert.
Ja,
ich hätte gerne gewusst, wie teuer der gewesen wäre, aber habe leider nichts dazu gefunden. Aber ich glaube, er wird wahrscheinlich auch nicht in vielen Kinos starten. Aber wenn ihr da draußen irgendwie empfänglich seid für das, was wir euch jetzt hier so versucht haben, so ein bisschen näher zu bringen, ich glaube, dann ist das auch ein Film, wo man guten Gewissens mal sagen kann, ich riskiere jetzt mal einen Kinobesuch und lasse mich auf was ein, von dem man sagen kann, es ist relativ wenig vergleichbar mit anderen Sachen. Und das ist ja immer ein Argument, wo man sagt, wenn man jetzt nicht 10 Filme aufzählen kann, an die einen der Film erinnert, finde ich ja, muss ich sagen, immer, finde ich, das ist ja immer ein gutes Argument.
Genau. Ich würde sagen, Leute, wenn euch Lohn der Angst gefallen hat und David Lynch, checkt es aus. Würde passen.
Und apropos checkt es aus. Ich mag ja die Tatsache, dass es immer mehr dazu übergeht, dass ja Klassikerfilme nochmal neu ins Kino kommen. Es gibt ja diese Reihe Best of Cinema und so weiter. Und das sind dann ja gerne mal Filme, bei denen man sagt, okay, es ist schon sehr naheliegend, dass man den nochmal im Kino zeigt. Also ich weiß exakt an meinem Geburtstag, da war ich leider im Urlaub, aber da lief 7. Ich hätte so gerne 7 nochmal im Kino gesehen.
Ja.
Dann hätten wir, wäre für mich ein absolut tolles Geburtstagsgeschenk gewesen. Aber es gibt manchmal auch Filme in dieser Wiederaufführungstradition, die es aktuell gibt, wo ich sage, hätte ich nicht kommen sehen, ist wirklich cool, aber hätte ich nicht kommen sehen. Und dazu gehört auch Possession.
I've completed my job.
That's why we want to rehire you.
It's out of the question.
And what would be the reason for your refusal?
Family.
Maybe all couples go through this.
You have someone?
Yes.
Do you sleep with him?
Yes.
Ein Film, den ich vor noch gar nicht allzu langer Zeit das erste Mal gesehen habe. Ich habe relativ verzweifelt versucht, diesen Film irgendwie zu kriegen, aber bis zum ja, bis zum jetzigen Zeitpunkt, wenn jetzt demnächst hoffentlich eine neue restaurierte Fassung ins Kino kommt, vielleicht dann ja auch mit deutscher Synchro, weil eine deutsche Synchro gibt es ja nicht, dann ist es, glaube ich, wieder einfacher, zu diesem Film zu gelangen. Aber ich musste mir den Film, wenn ich ihn nicht für 60 Euro auf DVD gebraucht kaufen wollte, musste ich ihn mir irgendwie anderweitig besorgen. Und danke an Daniel Schröcker, der hat ihn mir dann geliehen. Und ich habe ihn das erste Mal gesehen und der Film hat mich komplett überrollt. Und auch hier wusste ich in erster Linie nicht wirklich, worum es geht. Ich wusste, dass der halt heftig sein soll. Ich wusste, dass es vor allen Dingen auch um eine zerbrechende Ehe geht. Aber das Eigentliche, nämlich dieses sehr skurrile Tentakelmonster, das hier nach der Hälfte der Laufzeit das erste Mal zu sehen ist, das kannte ich so nicht, obwohl ich gestehen muss, ich hätte auch einfach mal auf das Cover gucken müssen, dann wäre ich vielleicht dahinter gestiegen, so dachte ich, dass das Cover auch vielleicht eher symbolischer Natur sein soll. Aber ich muss schon sagen, der hat mich ziemlich geflasht. Und jetzt bin ich von dir gespannt, wann hast du ihn denn das erste Mal gesehen?
Ich habe ihn auch nicht vor so Urewigkeiten gesehen, aber ich habe eine konkrete Erinnerung an diesen Film. Es war nämlich der letzte Film, den ich gesehen habe, bevor mir klar wurde, dass ich Vater wurde. Also meine damalige Freundin war weg, war nicht zu Hause. Dann habe ich mir auch diese DVD gekauft. 2009 kam die raus, das weiß ich halt ziemlich genau, weil eben aus diesen Gründen. Ich kannte den Film ursprünglich von einem Cover der Splatting Image. Das war ein Fanzine, was Filminteressierte damals sehr gerne verschlungen haben. Und auf, ich glaube, Ausgabe, ich habe es nochmal nachgeguckt jetzt, Ausgabe 4 war es. Da war dieses schöne Coverbild, wie wo sie ein bisschen Medusa-mäßig Isabel Adjani gezeichnet, mit diesen wallenden Mähnen oder Tentakeln um den Kopf herum abgebildet war. Ich war immer interessiert daran, den Film zu sehen, war aber jetzt aber auch nicht groß informiert. Und als er dann auf DVD rauskam, habe ich mir auch ebenfalls diese DVD gekauft, die Schröckert sich wohl auch zugelegt hat, und habe mir den dann angeguckt. Und ich war auch schwer beeindruckt und überrollt und begeistert. Ja, wann habe ich den gesehen? Ich war 39, also gar nicht so viel anders, gar nicht so viel anders jetzt, als du alt bist. Und dann kam eine Freundin nach Hause und meinte, hier, guck mal da drauf. Ich so, oh, was ist denn das? Und da sah ich, ich werde Vater. Und da hatte ich gerade mit dem Film sozusagen abgeschlossen, beziehungsweise den ausgemacht, den Beamer ausgemacht. Und deswegen ist das dieser Abend, diese Gewissheit. Hallo Greta, wenn du das hörst, liebe Grüße. Jetzt ist sie nämlich 14,5. Ist total damit verbunden, mit diesem Film und dieser Nachricht. Ich würde da nichts Höheres reininterpretieren, aber deswegen ja, ist dieser Film in meinem Kopf gebrannt. Und ich weiß noch die Begeisterung, die ich hatte. Und ich habe ihn jetzt tatsächlich erst zum zweiten Mal gesehen, auch auf wieder dieser DVD. Und ich hatte tatsächlich vergessen, dass es gar keine Synchro gab. Dann nochmal auf Englisch geguckt und er hat mich nochmal komplett überrollt, weil der Film so frei ist in der Interpretation. Man liest so viel, was Zulawski alles unterbringen wollte, den Konflikt Ost-West und Gut-Böse und seine Erfahrungen mit der Zensur in Polen, dass ihm ja auch einmal dieser Film Der silberne Planet sozusagen weggenommen wurde, dann wurde Material vernichtet, dann musste er das 10 Jahre danach zu Ende drehen und all diese Sachen. Und vor allem, und das war mir vorher nicht so klar, und das ging mir jetzt total auf, dass er sich von seiner Ehefrau getrennt hat damals und das nicht 1:1 verarbeiten wollte, sondern eher universeller mit surrealen Bildern. Und wenn man diesen Film, diese Interpretation, habe ich jetzt für mich entdeckt. Es gibt ganz viele Interpretationen für den Film. Man kann auch ganz viele Interpretationen finden, wenn man möchte. Das ist ja das Schöne daran. Und ich glaube, deswegen ist er auch so zeitlos, weil er sich nicht so auf so einem Genre-Einheitsbrei ausruht, sondern einfach wirklich frei ist, surreal, auch wieder ganz nah an David Lynch, finde ich so von seiner Herangehensweise, also völlig bar jeder Logik, die wir so genreintern oft geboten kriegen und uns langweilt. Ja, es ist ein Film über Trennung, es ist ein Film über Schmerz, darüber, wie sich der, sagen wir mal, ehemalige Partner oder Partnerin verändert, was man in dem ehemaligen Partner, Partnerin vielleicht sieht, wie die Lehrerin, die dann plötzlich ankommt und andere Augenfarbe hat, sodass man den nicht wiedererkennt. Bis dahin, wo man nicht wissen möchte, mit wem dieser Partner oder diese Partnerin jetzt ins Bett geht, weil man möglicherweise den Anblick nicht ertragen könnte. Was ja auch in diesem Film sehr eindringlich beschrieben wird. Das ist auf jeden Fall so, dass ich da möglicherweise doch ein paar Trennungen mehr hatte als manch andere, habe ich mich da komplett wiedergefunden. Aber ja, das ist das Schöne an diesem Werk, neben all der visuellen Opulenz, die sehr schlicht gedreht ist, weil der Kameramann da rangegangen ist, dass er praktisch den Film so aussehen lässt, als hätte er gar keine Lampen stehen. Es wirkt einfach alles wie nüchtern bei Tageslicht gedreht und das hat eine ganz eigene Wirkung, dieses Berlin Anfang der 80er. Wahnsinn, toll. Keine Sehenswürdigkeiten, einfach nur dreckige alte Altbauwohnungen. Toll, 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 toll.
Ja, das ist das, was ich persönlich lustigerweise auch mit dem Film verbinde. Es gibt eine Szene, in der Sam Neill so um die Ecke guckt. Ist relativ schwer zu beschreiben. Mhm. Da ist er auf der Straße und guckt einmal wirklich so um die Ecke. Und er guckt an einer Stelle um die Ecke, an die ich, wenn ich in Berlin bin, regelmäßig bin, weil da, wo er um die Ecke guckt, ist mittlerweile ein Gasthaus. Ja. Und wenn ich in Berlin bin, um da Podcasts zu produzieren, dann gehe ich da ab und an mit meinem Co-Moderator essen. Und Aha. Es sieht noch eins zu eins so aus wie im Film, nur dass da mittlerweile halt ein Schriftzug von diesem Gasthaus ist. Aber Aha. Ich habe das gesehen und dachte, Moment mal, da gehe ich doch regelmäßig dran vorbei. Und das fand ich wirklich sehr witzig, weil das natürlich auch nochmal so eine ganz eigene Atmosphäre irgendwie ist. Also Berlin ist in dem Film ja überhaupt nicht dieser Sehnsuchtsort, als der es gerne mal inszeniert ist, sondern das ist ja einfach nur unangenehm und ungemütlich. Ich musste da von der Atmosphäre denken, das hast du ja, glaube ich, bis heute nicht gesehen, an das Remake von Suspiria. Das hat auch diesen sehr trostlosen, ja, Spätherbst, alles ist nass und es nieselt die ganze Zeit, dieses Flair und man möchte eigentlich überall sein, aber nicht da. Und es passt ja aber total zu diesem Film, weil man ja auch das Gefühl hat, egal wo die Menschen, die in diesem Film gerade agieren, sind, sie wollen immer woanders sein, sie wollen nie da sein, wo sie gerade sind und wollen nie mit den Personen zusammen sein, mit denen sie gerade zusammen sind. Ich finde auch, das war für mich eine Geduldsprobe. Es wird sehr, sehr viel geschrien in dem Film. Es wird sehr viel hysterisch rumgeschrien. Zwar immer zur Story passend, also ja, die schreien jetzt nicht plötzlich ganz aus heiterem dicht Himmel, alles, sondern sondern es macht schon Sinn, dass die sich gegenseitig anbrüllen. Aber ich bin jemand, wenn sich Leute im Film über eine längere Zeit anbrüllen.
Sagtest du, glaube ich, im letzten auch, ne? Im letzten Podcast.
Ja, genau, dann schalte ich sehr schnell ab, aber in Possession ist das so intensiv gespielt von den beiden Hauptfiguren, dass es da sehr, sehr schwer ist. Abzuschalten. Und dann gibt es natürlich die sagenumwobene Szene in diesem U-Bahn-Tunnel, in dem Isabel Adjani einfach komplett über mehrere Minuten aus sich rauskommt und man denkt, um Gottes Willen, hat sie wirklich wahrscheinlich gerade einen epileptischen Anfall, aber es wird einfach mit der Kamera draufgehalten. Und gleichzeitig auf der anderen Seite Sam Neill als Person, die immer weiter auch in ihrer Trauer eingeht fast und aber gleichzeitig versucht, irgendwie noch alles so hinzubiegen, wie man es aus seiner Position jetzt vielleicht könnte, aber gleichzeitig daran scheitert und dann aber auch noch dieses Tentakelmonster, dieses wahnsinnig metaphorisch aufgeladene, das dann dem Ganzen halt diesen krassen Body-Horror-Aspekt noch dazu
Die sind alle super,
verleiht.
Die Szenen mit dem Monster. Es ist so geil inszeniert. Carlo Rambaldi, der Entwickler, Baumeister von E.T., der ja aus dem italienischen Schmuddelkino durchaus auch kommt, hat das gebaut als Ersatz für H.R. Giger, der keine Zeit hatte. Und das ist einfach, das sind aber auch so Monster-Szenen, die man eben sonst eben auch nie sieht, ne?
Weil die auch so schleimig und so haptisch sind. Also es ist ja im Gespräch, dass ein Remake kommen soll. Und zwar von dem Regisseur, der die beiden Smile-Filme gemacht hat.
Na gut.
Das ist ja aktuell so ein bisschen rumored. Und ich hoffe halt inständig, dass man, wenn man sich an ein Remake wagt, und ich finde, nach 1981, wenn man sagt, keine Ahnung, kommt es 2027 vielleicht ins Kino, ich finde schon, dass man nach so einer langen Zeit auch sagen kann, wir wagen uns jetzt mal an diesen Klassiker, auch so ein bisschen vielleicht angepasst an moderne Sehgewohnheiten und so weiter.
Aber
ich hoffe halt inständig, dass sie auch hier mit haptischen Attrappen, hätte ich fast gesagt, dass sie das Monster nicht computeranimieren.
Aber das Ding ist, wo werden sie sich wieder drauf konzentrieren? Weil eigentlich, und das ist, glaube ich, auch ein Zeichen dafür, dass der Film jetzt wieder im Kino läuft, Der hat, finde ich, überhaupt gar keine Alterserscheinungen. Für das, was er sagen will, und war schon auch damals extravagant, ja. Also die Übertreibungen waren auch damals schon Übertreibungen. Und Sulawski hat Isabella Gianni in der U-Bahn gesagt: Keine Ahnung, ich gebe dir keine Regieanweisung, du musst einfach nur irgendwie die Luft ficken. Und dann hat sie das komplett frei improvisiert, diesen ganzen Wahnsinn. Mhm. Und ich sehe die Notwendigkeit eines Remakes nicht, außer man macht es eben dann doch wieder so, dass man sich auf diese Creature-Story versteift, konzentriert und dann eher wieder einen konventionellen Horrorfilm bietet. Vielleicht irre ich mich, aber gehen die heutzutage daran und versuchen einen experimentellen Film über Beziehungen zwischen Menschen, über Vaterschaft und Mutterschaft und sexuelle Obsessionen beziehungsweise Diskrepanzen und Eifersucht, und das wird ja wohl möglicherweise dann nicht der Inhalt sein. Also, und all diese Dinge, die da drin stecken, finde ich, sind ja auch verklausuliert. Zulawski hat immer gesagt, er benutzt Genres wie eine Maske. Bei diesem Film Der silberne Planet, den ich noch nicht gesehen habe, nimmt er Science Fiction sozusagen als Maske für einen Film über die Entwicklung der Menschheit, wenn sie bei Null anfängt. Der Film soll ja wohl anfangen, da wo Don't Look Up aufhört. Da fängt Der silberne Planet an. Und ich möchte ihn unbedingt jetzt auch sehen, nachdem ich Possession noch mal geguckt habe. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht und muss mich mal informieren, wo ich den herkriege. Und bei Possession ist natürlich dieses Horrorgenre auch nur die Maske für die Thematisierung ganz anderer Dinge. Da habe ich bei Remakes immer manchmal so ein bisschen die Bedenken, dass die sich dann so, oh, das war doch der Film, wo die Frau mit dem Oktopus boomst. Und das ist es nicht. Das ist es einfach nicht. Und das ist einfach falsch verstanden in meinen Augen.
Aber da sieht man ja auch schon wieder, ich meine, wenn heutzutage kritisiert wird, dass alle Filme, gerade Horrorfilme, immer so mit einer Message aufgeladen werden. Man sieht ja schon, das war ja früher schon so. Das ist ja kein Erscheinung. Ja,
aber er war auch kein Hit, muss man sagen. Ne? Damals war er kein Hit. Stimmt. Über die Jahre dann. Und man kriegte ihn nicht. Ich habe ihn ja auch erst 2009 gesehen, was jetzt in meiner Zeitrechnung gerade letztens war. Ne? Weil kam es nicht dran. Und als er dann im Saturn stand, habe ich die, und das schönes Cover, auch genau wie das Pledging Image Cover mit Isabella, wenn sie es sein soll, das ist ja so ein Gemälde, da habe ich es dann direkt mitgenommen. Und er ist tatsächlich, kann man sagen, erst in den letzten 20 Jahren zu dem geworden, was er ist. Also insofern in den 80ern, also ich zumindest gut vom Lande, habe das nicht wenig mitbekommen, außer das Cover von der Splitting Image habe ich nicht viel mitbekommen von dem Film. Das ist wirklich, also ich glaube, dass das auch ein Zeichen dafür ist, wie gesagt, dass er jetzt erst nochmal läuft, weil man ihn immer noch fast zeitlos, die haben ja auch keine peinlichen 80er-Jahre-Klamotten an oder so. Man kann ja nicht sagen, oh, diese Frisur geht ja gar nicht mehr. Die können ja alle, Isabel und Sam Neill, die können sich ja sehen lassen. Es sind ja schöne Menschen. Es ist sowieso surreal, die beiden dann nochmal in so jung zu sehen. Isabella Gianni wird jetzt 70, Sam Neill ist, glaube ich, schon 75, weiß ich nicht. Oder Ende 70, ich weiß es nicht. Faszinierend. Die beiden dann in so einem experimentellen, europäischen, deutsch-polnisch-französischen, totalen, super krassen Irrsinn zu sehen. Ja, das macht ja Spaß, total.
Und was auch Spaß macht, ist folgende Erkenntnis, denn Possession ist jetzt ganz frisch bei Amazon Prime zu streamen.
Ach, guck an.
Sowohl zum Leihen als auch zum Kaufen. Also er ist nicht im Prime-Video-Segment. Man muss ihn sich schon digital besorgen. Aber auch tatsächlich, zumindest wird das angegeben. Man weiß ja immer nicht, ob das stimmt. Aber es wird auch angegeben, dass er auch eine deutsche Synchro hat. Also man kann ihn jetzt mit offenbar deutscher Synchro ganz regulär hierzulande gucken. Es ist noch nicht angekündigt, wo jetzt die haptische Version bleibt. Die werde ich mir dann nämlich zulegen, wenn sie kommt. Aber man kann ihn gucken. Und ich würde sagen, das würden wir allen Leuten da draußen, die diesen Film noch nicht gesehen haben, empfehlen.
Unbedingt, ja. Aber wenn ihr seht, in einem Kino um die Ecke, er hatte jetzt, und das weiß ich jetzt nicht ganz genau, ist er schon gestartet? Startet er noch oder ist er schon durch?
Der ist schon durch.
Der ist schon durch.
Der ist schon durch.
Aber
also das ist quasi jetzt hier anlässlich dessen, dass wir anlässlich des Streaming-Starts und verpackt die Hoffnung, dass er dann demnächst auch auf Blu-ray erhältlich ist.
Sag mal, und ganz am Ende des Tages, was war der Anlass? Weil 81, da gibt's irgendwie kein Jubiläum. Isabella Gianni wird 70, wird aber auch nicht der Grund sein. Was war der konkrete Anlass?
Ich habe keine Ahnung.
Die Blu-ray-Veröffentlichung vielleicht oder die HD-Abtastung? Ist das, dass das Label dann den Film einfach nochmal ins Kino gebracht hat? Weil ich habe dazu jetzt auch mich nicht informiert.
Könnte natürlich sein, aber wenn man generell mal guckt, was alles in den nächsten Monaten Wiederaufführung bekommt,
okay,
da fragt man sich auch so ein bisschen, wo kommt das her? Am 1. Mai, Red Heat.
Red Heat? Schwarzenegger
ja,
oder was?
Am 19. Juni, Madame Butterfly. Am 10. Juli, sie nannten ihn Mücke. Am 9. Oktober Winnetou 3. Also nach welchem Prinzip geht das denn?
Vor allem,
ich verstehe es nicht.
Warum Winnetou 3, wo Winnetou stirbt? Sorry für den Spoiler, aber das musste ich euch jetzt mal drücken.
Keine Ahnung. Also ich, keine Ahnung, wonach das geht.
Ich finde es aber toll. Wegen mir gerne und wenn es vom Publikum angenommen wird.
Auf jeden Fall.
War denn Possession auch so ein Ding, was nur an einem Tag lief? Oder ist es möglicherweise so, dass man den noch erwischen kann? Nee, okay, weil Robocop habe ich nämlich... Da haben wir ja drüber gesprochen bei Kino Plus. Den habe ich nämlich, ich glaube, eine Woche danach oder mindestens 3-4 Tage nach dem normalen Termin noch sehen können. Manchmal schleppt sich das ja nochmal so nach hinten.
Ja, es kommt ja immer drauf an, was die Kinos draus machen. Wenn
die dürfen
halt einfach
auch später
sagen, wir behalten. Genau, ja.
Ah, ja.
Wenn die halt einfach sagen, wir behalten den noch ein bisschen, dann ist es natürlich cool. Aber generell lief der tatsächlich schon. Also,
okay.
Ja. Gut, dann sind wir durch für heute. Ich glaube, das war viel Inhalt, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben doch dafür, dass wir dachten, wir kriegen die Folge nicht voll, haben wir sie doch ziemlich gut voll bekommen. So ist es ja eigentlich immer. Wir haben ja eigentlich immer das Glück, dass wir uns dann doch noch zu helfen wissen. Und sei es mit einem kurzen Vergleich zwischen dem Zeichentrick-Schneewittchen und dem Original.
Ja, aber wie du siehst, sind wir dank Schneewittchen jetzt auf die normale Länge gekommen.
Da hast du recht. War eine sehr gute Idee von dir.
Die anderen können ja skippen, wenn denen das zu wenig Horror ist.
Eben, genau. Und ansonsten verbleiben wir mit den Wünschen an euch da draußen eines schönen Tages. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr vielleicht eine Bewertung dalasst auf den gängigen Podcast-Plattformen und wenn ihr uns weiterempfehlt, sofern euch das denn gefällt, was wir hier machen. Und in der nächsten Folge dürften wir dann unter anderem darüber reden, vielleicht über Blood and Sinners, wenn wir den rechtzeitig sehen.
Wir werden sehen,
Wir werden sehen, genau. Aber es startet ja auch Ende April endlich, für viele endlich, die Verfilmung von Until Dawn. Könnte also sein, dass wir da dann auch drüber sprechen. Und ansonsten, wie ihr ja gemerkt habt, wir finden immer einen Weg, hier eine Stunde zu labern.
Genau.
In diesem Sinne, vielen Dank, Thilo.
Vielen Dank dir, Antje.
Und dann hören wir uns im Mai wieder. Macht es gut. Tschüss.
Tschüss. Oh, Antje, Telefon.
Nee. Letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt gehst du.
Ja. Nächstes Mal.